Ich beginne mit einem Textabschnitt aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 3, Verse 1 bis 6. Wenn ihr Bibeln dabei habt, dann könnt ihr sie gerne aufschlagen zum Mitlesen und Nachlesen. Markus, Kapitel 3. Überschrieben ist dieser Abschnitt bei mir mit den Worten: Die Heilung am Sabbat. Und er ging abermals in die Synagoge, und es war da ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie gaben Acht, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und er sprach zu dem Menschen mit der verdorrten Hand: Steh auf und tritt in die Mitte. Und er sprach zu ihnen: Was ist am Sabbat erlaubt? Gutes tun oder Böses tun? Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen still. Und er sah sie ringsum an mit Zorn, betrübt über ihr erstarrtes Herz, und sprach zu dem Menschen: Streck deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und seine Hand wurde wieder gesund. Mit einer unbrauchbaren Hand kann man leben. Ist zwar nicht schön, wir haben früher öfters so gesagt, lieber arm dran als arm ab, kennt vielleicht diesen Spruch. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, wenn jemand halb verblutet am Straßenrand liegt, der braucht Hilfe und zwar sofort. Oder eine Person mit einem Blinddarmdurchbruch, da muss sofort gehandelt werden. Auch bei seelischen Problemen kann es notwendig sein, sofort zu handeln, bei einer schweren Depression zum Beispiel. Aber bei einer verdorrten Hand, da müsste man doch eigentlich noch dankbar sein, dass es einem nicht schlechter geht. Schau doch mal an, wie viel Not es auf dieser Welt gibt. Und jetzt kommt Jesus. Und sie sind schon alle ganz gespannt, was er tun wird. Es könnte sein, dass Jesus ausgerechnet diesen Mann heilt. Na gut, dann gibt es halt Ärger. Aber Jesus kann es einfach nicht lassen. Er nimmt diesen Mann nicht nur so ein bisschen zur Seite, so im hintersten Winkel, und sagt: Ich werde dir jetzt mal deine Hand heilen. Nein, er stellt ihn mitten in den Saal, damit auch der Letzte mitbekommt, was hier geschieht. Musst du eigentlich immer wieder die Leute aufmischen? Jesus, hätte das denn wirklich sein müssen? Morgen hättest du ihn doch auch heilen können. Es muss doch nicht sein, dass du immer wieder Ärger heraufbeschwörst. Einfach 24 Stunden warten und keiner hätte auch nur ein Wort verloren. Jesus, was soll das? Jesus und der Sabbat, das ist ein Thema, bei dem es sich lohnt, hinzuschauen. Die Sabbatstradition meiner Familie war so, dass meine Urgroßmutter, mütterlicherseits, einmal von ihrem Religionslehrer gesagt bekam: Eigentlich feiern wir Christen den falschen Tag. Der richtige Ruhetag wäre der Sonnabend. Aber das hat sich nun so eingebürgert und so ist das halt, und es wäre viel zu umständlich, das zu verändern. Das hat meiner Urgroßmutter nicht eingeleuchtet. Sie hat gesagt: Wenn das da so steht und wenn doch der Sonnabend der Sabbat Gottes ist, dann will ich den auch feiern. Es muss doch Christen geben, die das Wort Gottes ernst nehmen. Und so war sie eine Suchende. Zwischendurch hat sie Christen kennengelernt, die die Großtaufe praktizierten. Oh ja, sagte sie, das ist richtig, das steht ja in der Bibel. Und wie haltet ihr es mit dem Sabbat? Naja, wir machen das am Sonntag. Gut, sagte sie, ihr habt mir etwas beigebracht. Ihr habt mir beigebracht, dass die Bibel sagt, wir werden als Erwachsene durch die Großtaufe getauft. Aber mit dem Sabbat, da bin ich noch nicht zufrieden. Ich werde weiter suchen. Und so traf sie eines Tages einen Adventisten und fand dort beides. Eine christliche Gruppe, die die Großtaufe praktiziert und den Sabbat hält. Ähnliche Geschichten finde ich immer wieder. Und wenn ihr hineinschaut in eure Familien, wäre ja mal interessant zu erfahren, wie der Ausschlag war, warum eure Eltern, Großeltern, Urgroßeltern Adventist wurden. Bei meiner Urgroßmutter mütterlicherseits, da habe ich die Information. Väterlicherseits habe ich nicht nachgefragt. Ist zu spät. Sind alle gestorben und ich habe noch eine Tante, die wusste es auch nicht. Aber von der Oma, also von meiner Oma, väterlicherseits, habe ich etwas anderes gehört. Sie hat mir berichtet von Sabbatdebatten. Sie sagte, es gab also Veranstaltungen, zu denen wurde öffentlich eingeladen. Und die Veranstaltung war überschrieben, welches ist der richtige Ruhetag? Sonnabend oder Sonntag? Können wir ja heute mal ausprobieren, wie viele Leute wohl kommen würden. Damals war das die Attraktion im Ort. Die Leute strömten also in diese Halle und da gab es einen adventistischen Pastor und einen evangelischen oder katholischen Pastor oder Pfarrer. Und die haben sich dann da oben gefetzt und haben sich gegenseitig die Argumente zugeworfen. Sabbatveranstaltungen. Also es ging um die Frage, welcher Tag ist der richtige Ruhetag? Das hat ja auch seine gewisse Berechtigung. Aber bei dieser Frage gibt es ein Manko. Wenn ich den richtigen Tag gefunden habe, ist damit ja noch nicht geklärt, was ich damit mache. Ja, Ruhetag halt. Ich habe den richtigen Tag. Ich habe von einem Ehepaar gehört, die erkannten, dass der Sabbat der biblische Ruhetag ist. Und sie wollten sich wirklich nach dem Wort Gottes richten. Und da steht ja ruhen, du sollst ruhen. Ja, und wo ruht man? Im Bett, natürlich. Die haben den ganzen Tag im Bett verbracht. Das war ihr Ruhetag. Sie haben den Ruhetag gefeiert. Das war so ihre Vorstellung. Zum Glück hat sie jemand davon informiert, dass man das mit der Ruhe auch anders verstehen kann. Wie finden wir heraus, wie wir den Sabbat gestalten können, sodass dieser Tag wirklich ein Tag des Segens wird? Jesus brauchte die Menschen seiner Zeit nicht vom biblischen Ruhetag überzeugen. Das war ihnen klar. Die Juden wussten, das steht schließlich in den 10 Geboten. Die Frage war, worin besteht der eigentliche Sinn dieses Gebotes, dieses Ruhetages? Und dazu hatte Jesus einiges zu sagen, beziehungsweise ließ er sein Handeln sprechen. Und diese Heilung, von der wir gelesen haben, die war eben nicht nur eine Heilung, diese Heilung war auch eine Predigt über den Sabbat. Das Pochen auf den Sabbat beinhaltet immer auch die Gefahr der Gesetzlichkeit. Und diese Gefahr bestand zur Zeit Jesu und ich denke, diese Gefahr besteht bis heute. Und es ist durchaus trickreich, zu einer ausgewogenen Haltung bei diesem Thema zu kommen. Auf der einen Seite hört man Stimmen, die sagen, ja, ich will ja nicht gesetzlich sein, ich will ja nicht pedantisch sein. Und was dabei herauskommt, ist, dass quasi der Sabbat völlig aufgelöst wird. Er hat keine große Bedeutung mehr. Er wird wie ein ganz normaler Tag. Gerettet bin ich ja durch Jesus und nicht durch den Sabbat. Also ist das auch alles nicht so wichtig. Ich werde mich doch nicht irgendwelchen Regeln unterwerfen. Ich richte mich nach dem, wozu ich Lust habe. Damit löst man so einen Tag auf, diesen Ruhetag. Auf der anderen Seite gibt es die Tendenz, Listen von Sabbatregeln aufzustellen, die genau vorschreiben, was getan und vor allem, was nicht getan werden soll. Unsere jüdischen Vorfahren und Geschwister sind diesen Weg gegangen. Und es ist schon auch erstaunlich, und ich sage das mit großem Respekt, wie viel Hochachtung sie diesem Tag entgegenbringen. Und ich habe auch Respekt davor, die können das wirklich feiern. Sie betrachten den Sabbat wie eine Braut, die zu Besuch kommt. Im Talmud werden Regeln aufgestellt, die in 39 Bereiche aufgeteilt sind. Die verbotenen Arbeiten, die Melachot, sie lehnen sich an Tätigkeiten an, die mit dem Aufbau der Stiftshütte verbunden waren. Und von diesen 39 verbotenen Arbeiten werden nur noch weitere Regeln abgeleitet. Und ihr kennt vielleicht solche Regeln. Eine dieser Regeln, die ich jetzt neulich erst neu kennengelernt habe, war, dass es am Sabbat verboten ist, sich die Füße abzustreifen, weil das so eine Art Ackern ist. Und Ackern ist verboten, klar, das ist Arbeit, also auch nicht die Füße abstreifen. Strenge Juden lassen das Handy am Sabbat aus, fahren nicht Aufzug, es sei denn, der ist vollautomatisch oder so ein Paternoster, machen das Licht nicht an. Manche sagen sogar, man dürfe kein Toilettenpapier abreißen, denn das ist ja auch schon Arbeit. Und ich will das jetzt nicht lustig machen, aber ich möchte uns klar machen, es gibt so eine regelorientierte Haltung dem Sabbat gegenüber. Und Jesus hat als Jude klar gemacht, dass, was er davon hält. Und als Schöpfer hat er gesagt, worin der Sinn des Sabbats besteht. Und darum bin ich so dankbar, dass die Evangelisten das aufgeschrieben haben, wie Jesus den Sabbat verstand. Jesus hat zum Beispiel, als die Jünger durch das Kornfeld gingen, gesagt, was er von der Gleichung hält: Korn rausreißen und aufmachen, bedeutet ja ernten. Und ernten ist verboten, hat er gesagt, nee. Und dann sagt er den geradezu revolutionären Satz: Der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Wie ist das denn mit dem Sabbat halten und der Erlösung? Wenn ich am Sabbat etwas falsch mache, stelle ich dann meine Erlösung in Frage? Und überhaupt, in Gespräch mit anderen Christen kommt immer wieder diese Frage hoch: Na, im Grunde genommen wollt ihr doch durch den Sabbat erlöst werden. Werde ich durch das Sabbathalten erlöst? Da sagte mir jemand: Mit dem Sabbat nicht, aber ohne Sabbat auch nicht. Gar nicht so einfach. Wie ist denn das? Werde ich gar erlöst, wenn ich den Sabbat halte? Bin ich ein besserer Christ, weil ich den Sabbat halte? Wie ist das mit der Werksgerechtigkeit? Komme ich ohne den Sabbat in den Himmel? Rettet mich der Sabbat? Zurück zu Jesus und der Sabbat. Es war also dieser Mensch da, der hatte eine verdorrte Hand und sie gaben Acht, ob er am Sabbat heilen würde. Die Heilung am Sabbat als Streitpunkt. Warum wich Jesus diesem Streit nicht aus? Wollte er vielleicht zeigen, dass der Sabbat eine Zeit des Wohlbefindens, der Gesundheit und der Freude ist? Jesus gibt in seiner Erklärung einen Hinweis, wie er den Sabbat versteht. Und zwar zeichnet er mit ganz dicken Linien. Was ist am Sabbat erlaubt? Gutes tun? oder Böses? Leben retten oder töten? Er geht also von den vielen, von den genauen, von den einengenden Vorschriften in die Weite, in das Prinzip. Und er nutzt hier ganz große Begriffe, um den Sabbat zu beschreiben. Gutes tun, Leben retten, Leben ermöglichen. Heute Morgen hast du uns diesen wunderbaren Psalm vorgelesen. Leben aus der Quelle, die Fülle des Lebens. Erich Fromm erklärt, gut ist alles, was dem Leben dient. Böse ist alles, was dem Tod dient. Gut ist die Ehrfurcht vor dem Leben. Alles, was dem Leben, dem Wachstum, der Entfaltung förderlich ist. Böse ist alles, was das Leben erstickt, einengt und alles, was es zerstückelt. Gutes tun, nicht Böses. Leben retten, nicht töten. Jesus wollte zeigen, der Sabbat ist ein Tag, das Leben zu feiern. Und es geht nicht darum, dadurch ein besserer Mensch zu sein. Wir verdienen uns damit nicht irgendwelche Zacken für die himmlische Krone. Es ist ein Geschenk Gottes, ein Geschenk des Lebens. Empfange doch dieses Geschenk und pack es aus. Ich habe neulich von einem Mann gelesen, der 30 Jahre lang nicht riechen konnte. Er war 20 Jahre alt, als er eine Allergie entwickelte. Und durch diese Allergie war er ständig verschnupft und konnte nichts mehr riechen. War nichts zu machen. Und er ist von einem Arzt zum anderen gelaufen und natürlich hat dieses und jenes Medikament ausprobiert und alternative Möglichkeiten ausprobiert. Und es war nichts zu machen. Der Geruchssinn war einfach weg. Riechen, ist das wichtig? Ja, einige nicken, schon wichtig. Auf der anderen Seite, es gibt ja nicht einmal einen Begriff für nicht riechen können. Ohne Gehör sind wir taub, ohne Sicht sind wir blind und ohne Geruch, was ist denn das? Dann sind wir geruchlos, oder wie? Also, dieser Mann war 20 Jahre alt und nach fast 30 Jahren, also war kurz vor dem 50. Lebensjahr, sagte sein Hausarzt, es gibt ein neues Medikament auf dem Markt. Wollen Sie das nicht mal ausprobieren? Ausprobieren, was soll schaden, ne? Das 183. Medikament probiere ich auch noch aus, klar. Und dieses Medikament wirkt. Und von einem Tag auf den anderen kann dieser Mensch wieder riechen. Es ist ja nicht alles schön, was man riecht, ne? Aber er sagt, 90% der Dinge, die wir riechen können, sind einfach wunderbar. Frische Brötchen und Kaffee, das Parfüm seiner Frau, Herbstlaub, umgegrabene Erde, Kerzenduft, Tinte, Obst, Technik, Haut, Schweiß, Seife. Jedes Mal, wenn ich nach draußen ging, sagte er, hat es mich fast erschlagen. Ich konnte wieder riechen. Ich konnte wieder teilnehmen an der Welt des Geruchs. Ist das Riechen unwichtig? Naja, zum Überleben. Man kann auch ohne Nase, ohne Riechen können 100 Jahre alt werden. Aber es fehlt die Lebensqualität. Es fehlt etwas ganz Entscheidendes. Es fehlt etwas zum Lebensreichtum. Und wenn ich Jesus richtig verstehe, dann möchte er, dass wir am Sabbat diesen Lebensreichtum erleben. Und das geht natürlich nicht dadurch, dass wir den Sabbat einfach so nivellieren. Es ist halt den Tag wie jeder andere. Da ist es schon gut, dass man sich ein bisschen Gedanken macht über diesen Tag. Wie möchte ich denn diesen Tag gestalten? Was ist hilfreich? Was ist segensreich? Wie kann ich diesen Tag heiligen? Aber Jesus zeigt Auch die kleinen Sachen sind mir wichtig. Für ihn zählte auch dieses Handicap der verdorrten Hand. Bei Jesus zählt alles aus deinem Leben. Ja, der Sabbat erlöst uns nicht, aber es ist das Geschenk meines Erlösers. Es ist, genau wie es Römer 3 sagt, wir werden durch unsere Werke nicht gerecht, sondern durch die Gnade Gottes. Das ist so eindeutig, eindeutiger geht's nicht. Und dennoch sagt Gott in den 10 Geboten, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Dies ist der Tag des Segens, der Ruhe und der Heiligung. Gott, mein Erlöser, macht mir dieses wunderbare Geschenk. Und hier wird klar, im Sabbat geht es um eine Beziehung, nicht um die Regeln. Ich bin mal von einer Gemeinde eingeladen worden, über den Sabbat zu predigen. Sie waren sich nicht so ganz sicher. Sie sagten sich auch so, die nannte sich Versöhnungsgemeinde Shalom. Und sie sagten, wenn wir Versöhnung wollen, dann möchten wir keine Extrawurst braten. Und dann baten sie mich, aber doch mal zu erklären, warum wir den Sabbat halten. Und dann haben sie mich gefragt, welche Beziehung hast du denn zum Sabbat? Und ich habe demonstrativ gesagt, ich habe nicht die Beziehung zum Sabbat, sondern ich habe diese Beziehung zu meinem Erlöser, zu Jesus Christus. Und dieser, mein Erlöser, schenkt mir den Sabbat. Und dieses Geschenk möchte ich annehmen und dieses Geschenk möchte ich auspacken. Es ist das Geschenk des Lebensreichtums. Es ist und bleibt Jesus Christus, der mich erlöst und nicht das Halten eines Tages. Aber dieser Erlöser schenkt mir diesen Ruhetag. Das Schöne war, die Gemeinde entschied sich dann, den Sabbat zu halten, die ganze Gemeinde. Der Prediger rief mich dann 14 Tage später an und sagte, es mag dich vielleicht freuen, wir haben uns entschieden, jetzt als ganze Gemeinde den Sabbat zu halten. Ich war aber gekommen als ihr Bruder in Jesus Christus. Ich war nicht gekommen als der bessere Christ. Jesus Christus ist mein Erlöser, nicht der Sabbat. Aber der Sabbat ist das Geschenk meines Erlösers. Amen.